Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Ja, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid und in diese Folge reinhört. Bei mir sind heute nämlich Kati und Olivia zu Gast, die viele von euch vielleicht schon aus ihrem eigenen Podcast kennen. Er heißt Glücksheldin. Die beiden sind nicht nur langjährige Freundinnen und Mütter, sondern auch Gründerin eines Programms, das Frauen helfen soll, heraus aus der Dauererschöpfung und zu mehr Selbstbestimmung und Gelassenheit zu finden. Ihre Geschichte begann mit einem ehrlichen Gespräch mitten in der Überforderung. Kati war nämlich Führungskraft in einem großen IT-Konzern und Olivia Kommunikationstrainerin für Startups. Und beide waren frisch gebackene Mütter und standen kurz davor, sich selbst zu verlieren. Heute spreche ich mit Ihnen über Stress, über Schuldgefühle, Selbstfürsorge und darüber, wie Mütter es schaffen können, sich selbst wieder ernst zu nehmen, ohne sich dafür zu rechtfertigen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr.
Ja, danke für die Einladung.
Wann habt ihr denn das letzte Mal bemerkt, dass euer Stresspegel wirklich zu hoch war, also so richtig? Und was war in dem Moment eigentlich euer erster Gedanke?
Also ich fange mal an, Olivia, du kannst dann weitermachen. Es war gestern.
Oh, ist auch so frisch.
Genau, also ganz frisch. Wir sind gestern hier in Regensburg angekommen. Wir sind gerade beide in Regensburg und hatten ja gewusst, dass wir mit dir das Interview jetzt aufnehmen werden. Und in dem Zuge haben wir ganz strukturiert geplant gehabt. Wir haben eine Ferienwohnung angemietet. Wir machen dort dann das Interview und so weiter. Und das ist alles gestern so in sich zusammengefallen, unser Plan. Oje. Weil erstens die Ferienwohnung nur ein Zimmer hat statt zwei, wie wir da angenommen hatten. Und zweitens das WLAN überhaupt nicht so funktioniert hat, wie wir das wollten. Ja. Also wir saßen praktisch gestern da und wollten mal Zoom starten auf beiden Laptops und es hat dieses Rädchen sich gedreht und es ist nichts passiert. Einfach mal gar nichts. Ja, und Olivia, jetzt kannst du ja mal weiter erzählen.
Ja, wir haben natürlich immer wieder auch Stressmomente mit den Kindern, klar, aber das war so das, was kürzlich passiert ist, also gestern. Und ja, unser erster Gedanke war dann, scheiße, es ist... nicht so wie geplant und das hat mir erst Mutter dauernd, ja. Es ist nicht so wie geplant.
Ja, total. Mhm.
Und dann haben wir aber sofort überlegt, okay, welche Möglichkeiten haben wir? A, B, C, sitzen jetzt in einem Gründerzentrum, in einem Coworking und haben jetzt zwei Räume, sitzen hier, Zoom funktioniert und wir freuen uns einfach hier zu sein.
Ja, cool. Umso mehr freue ich mich ja, dass das doch noch geklappt hat. Mhm. Erzähl doch mal, wie war das denn, als ihr beide zum ersten Mal Mutter wurdet? Was hat euch da vielleicht überrascht? Was hat euch überfordert? Und was lief vielleicht ganz anders, als ihr das ursprünglich gedacht habt?
Oh ja, also man könnte zusammenfassend sagen, alles lief anders, als wir das gedacht haben. Oder ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ich bin ziemlich naiv an dieses Muttersein auch rangegangen im Nachhinein. Ich wollte unbedingt ein Kind haben damals. Also meine Tochter ist jetzt 12 und war dann überglücklich, als ich schwanger war, als sie dann zur Welt gekommen ist. Und irgendwie ist es mir dann so langsam gedämmert. In dem Moment, als mein Mann und ich, kann ich mich noch genau erinnern, unserer Wohnung in Nürnberg in den dritten Stock hochgelaufen sind mit diesem Maxi-Cosi und meiner Tochter drin, so mini-klein. Und dann so in unserer Wohnung standen. Sie stand so zwischen uns in diesem Maxi-Cosi. Und wir haben uns nur angeschaut und haben gesagt, okay, ja, und jetzt?
Genau.
Also es war so ein krasser Moment einfach. Kennst du vielleicht auch, Daniel? So dieses,
absolut,
okay,
ging mir ganz genauso, ja.
Ja, jetzt ist da ein Mensch mehr. Was machen wir jetzt eigentlich mit der? Und wie soll das jetzt eigentlich laufen? Und dieser Gedanke, ich habe jetzt die Verantwortung für dieses kleine Wesen, was da irgendwie in diesem Maxi-Cosi förmlich versinkt, das war für mich schon erstmal wahnsinnig überfordernd. Also das war erstmal dieser Gedanke, oh Gott, die ist ja total abhängig von mir jetzt. Weil ich war dann die sich halt hauptsächlich um sie gekümmert hat in meiner Elternzeit. Und ich habe auch kurzfristig auch daran gezweifelt, ob ich das überhaupt hinkriege. Also ob ich
krass,
in der Lage
oder?
Bin, ja, dieses Kind jetzt so über die Runden zu bringen, sage ich mal. Also ich hatte es mir überhaupt nicht so vorgestellt. Ja, also so war es bei mir.
Ja, und bei mir war es so, ich habe ehrlich gesagt mich immer schon drauf gefreut, ein Kind zu haben, auch wie Kathi. Ich wollte unbedingt Kinder. Meine Schwester hat nämlich ganz junge Kinder gekriegt, schon mit 20 ihr erstes. Und ich war dann 29, als meine erste Tochter kam. Und ich bin dann so rein, so fluide reingerutscht in diese Mutterrolle und habe einfach, ohne nachzudenken, all das, was dann on top kam, auch alles perfekt machen wollen. Mhm. Und was mich überrascht hat, waren die ganzen kleinen Unsicherheiten. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Da hatte sie so einen komischen Fleck am Kinn oder irgendwas. Und dann hatte sie Bauchweh und hat geweint. Und ich wusste nicht, was ist. Also sowas hat mich dann total fertig gemacht. Und ich wollte eigentlich, ich war so gewöhnt, dass es immer sofort Lösungen gibt.
Ja.
Weil ich, wie viele unserer Teilnehmerinnen auch im Glückszellenprogramm, mega organisiert war und gewohnt, dass es alles immer so klappt, wie ich das also angehe. Und dann war so viel, was ich nicht wusste, was so unvorhergesehen war. Und ich habe aber, ganz ehrlich, ich habe mich überhaupt nie gefragt, wie es mir da geht, sondern habe immer geschaut einfach, dass das einfach perfekt immer weiter läuft. Ja. Und meine Tochter war auch total ein einfaches Kind. Also ich habe sie zwar immer nur tragen müssen, weil sie sonst immer losgeschrien hat, wenn ich sie irgendwo hingelegt habe. Schon, das war aber für mich total okay, weil ich wollte mein Kind immer möglichst nah bei mir haben. Das kannte ich so von meiner Schwester. Aber ich war wirklich so überrascht, kann man sagen, von diesen kleinen Themen, die mich so, die so unvorhergesehen kamen und die mich aus der Bahn geworfen haben.
Ja, ich glaube, das ging ganz, ganz vielen so. Ich glaube, bei euch war die Diskrepanz auch so ein bisschen, ihr hattet ja wirklich einen anspruchsvollen Job, bevor ihr Mutter geworden seid. Du hast gerade schon gesagt, da war Leistungsorientierung und Organisation das ein und alles. Und dann kam plötzlich so ein Baby. Was war denn an dem Punkt das Ding, was euch am meisten aus dem Gleichgewicht gebracht hat?
Also, ich glaube, für mich das zwei Sachen. Und zwar einmal diese Unvorhersehbarkeit, was Olivia gerade beschrieben hat. Ich war ja auch gewohnt, dass ich mir meinen Tag strukturiere, dass ich vielleicht ein Projekt strukturiere, dass ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter strukturiere. Und dann läuft das ja in der Regel auch so, wie ich mir das vorher so vorgestellt habe.
Ja.
Und auf einmal läuft halt gar nichts mehr so, wie man das geplant hat. Weil auf einmal das Kind, was weiß ich, da reicht es ja schon, die Windel ist nochmal voll und du wolltest aber gerade los und dann musst du halt nochmal dein Kind wickeln. Also und dann ist der Zeitplan schon wieder zerschossen. Also diese Unvorhersehbarkeit und die Fremdbestimmung, das fand ich auch extrem. War ein wichtiger Wert für mich, wie für Olivia, glaube ich, auch, ist Autonomie, Selbstbestimmung.
Mhm.
Selbst entscheiden können, wie tue ich Dinge, wann tue ich Dinge, was mache ich. Und das war halt irgendwie von einem Tag auf den anderen gefühlt erstmal weg.
Ja.
Und ich war halt voll, so wie viele andere Mütter, in dieser Fremdbestimmung und in diesem, oh Gott, ich richte mich jetzt, also ich richte eigentlich mein ganzes Leben nach jemand anderem jetzt aus. Ja.
Ja, und mich hat dieses, dass alles an mir hängen blieb, schon auch ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte dann mit meinem Mann auch Diskussionen plötzlich, dass ich das alles mache. Gleichzeitig habe ich aber gar nicht gewollt, dass er das macht, weil er hat es immer falsch gemacht. Alles, was ich ihm gegeben habe, hat er falsch in die Wickeltasche gepackt, überhaupt nicht dran gedacht, hat die falsche Krankenkassenkarte mitgenommen. Dass alles an mir hing und dass ich dafür keine Anerkennung bekommen habe, das hat mich, glaube ich, am meisten.
Mhm.
Weil ich ganz stark früher noch auf Anerkennung aus war. Ich war gewöhnt, dass wenn ich alles super mache, dass ich halt dann auch gelobt werde für meine Leistung. So bin ich auch erzogen. Und dann habe ich plötzlich keine Anerkennung bekommen für das, was ich da an schlaflosen Nächten und so, das hat mich total fertig gemacht.
Ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ihr wart dann irgendwann in einer Situation, wo ihr euch wirklich überfordert gefühlt habt. Gab es so einen konkreten Moment, in dem euch wirklich klar wurde, also so wie es jetzt gerade läuft, geht's wirklich nicht weiter. Habt ihr den Moment zusammen erlebt? Habt ihr einander zugehört? Könnt ihr kurz beschreiben, wie das damals war?
Also wir können das beschreiben und haben uns vorher auch schon Gedanken drüber gemacht und sind zu einem erstaunlichen Ergebnis auch gekommen. Aber ich erzähle erst mal, wie es bei mir war, dieser Moment, wo ich gemerkt habe, okay, so geht's nicht mehr. Ich war damals eben angestellt und war Führungskraft in einem IT-Unternehmen, also auch viel Verantwortung im Job. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt auch zwei Kleinkinder Und ich kam dann eines Tages relativ spät von der Arbeit nach Hause. Und unerwarteterweise war ich dann allein. Also mein Mann war mit den Kindern irgendwo noch unterwegs. Und habe gemerkt, ah, okay, ich komme nach Hause und bin allein. Das war schon mal irgendwie so, huch, was ist jetzt los? Und weiß noch genau, wie ich dann bei uns im Flur, haben wir so den Platz, wo wir unser Handy aufladen können. Bin ich dahin, habe mein Handy eingesteckt und bin dann also förmlich in mich zusammengebrochen. Also es war wirklich auch körperlich. Ich bin wirklich so körperlich so richtig zusammengesackt. Mhm. Und alle Energie ist irgendwie so wirklich auf einen Schlag aus mir gewichen. Und ich habe nur noch gedacht, also es war wirklich mein einziger Gedanke, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und habe dann versucht, irgendwie aus diesem Zustand erstmal wieder rauszukommen. Mhm. Weil das ist ja auch total erschreckend, wenn man auf einmal so das Gefühl hat, okay, ich kann nicht irgendwie gar nicht, ich bin in so einem Tunnel richtig drin. Und es wurde dann auch irgendwann wieder akut so ein Stück besser. Und dann war für mich klar, ich muss was ändern. Also kam ziemlich schnell dann diese Erkenntnis, es muss sich was ändern. So wie das gerade läuft, mit diesem Mega-Stress, den ich auch damals hatte, mit diesem Mega-Zeitdruck permanent, was sich dann auch schon so geäußert hat, dass ich meine Kinder jeden Morgen angeschrien habe, dass sie sich fertig machen müssen, weil ich zum Termin muss und solche Dinge. Ich habe wirklich nur gedacht, es geht nicht mehr. Ich muss was ändern. Also das war bei mir dieser Moment. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, Olivia, bevor du erzählst, dass ich das erstmal Olivia gar nicht so erzählt habe. Wir waren ja damals schon Freundinnen. Und im ersten Moment das wirklich nur mein Mann mitgekriegt hat, meine Kinder ja auch, weil ich mich auch ein Stück weit geschämt habe. Sogar vor einer Freundin. Also, und wirklich gedacht habe, scheiße, ich habe jetzt hier versagt als Mutter. Und ich bin jetzt zusammengebrochen und bei den anderen klappt es ja irgendwie scheinbar alles. Und habe erstmal gar nicht so offen damit. Das kam dann erst später, genau.
Und ich war keine gute Freundin zu der Zeit. Also ich war immer die Mutter, die gesagt hat, bei mir läuft's alles. Mhm. Und es war auch so, weil ich ehrlich gesagt zwei Mädels hatte, die einfach sehr angepasst waren und mitgemacht haben. Die haben mal geweint, weil sie was überfordert hat. Aber ich hatte da keine großen Themen. Die haben das angezogen, was ich ihnen gegeben habe. Die haben miteinander gespielt, ja. Die waren die ganze Zeit im Spiel versunken. Und ich habe dann noch gearbeitet teils. Ich war im Hamsterrad. Und bei mir war der Zeitpunkt dann, als ich gemerkt habe, so geht's nicht weiter, so ein Moment in der Apotheke. Ich hatte nämlich zu der Zeit schon eine diagnostizierte Schilddrüsenerkrankung, also stressbedingte Schilddrüsenentzündung. Und mir haben da schon jahrelang Ärzte gesagt, Frau Hornsmann, Sie müssen was ändern. Sie müssen Ihren Stress reduzieren. Meditation hilft da auch und so. Ich habe immer gedacht, was soll denn Meditation helfen, meine Schilddrüse wieder heil zu machen? Das ging mir nicht in den Kopf. Und dann stand ich in dieser Apotheke und die Apothekerin meinte, also jetzt gibt es keine höhere Dosierung mehr für Ihre Schilddrüsenhormone. Das ist jetzt das Oberste, wissen Sie schon, oder? Da müssen Sie jetzt was machen an Ihrem Stress. Und die hat mir so die Schuld zu, also diese Verantwortung übergeben. Und ich habe dann gedacht, die blöde Kuh, die weiß doch gar nicht, was mit mir ist. Und ich meine, ich habe einfach Stress, ist ja normal, das haben doch alle Mütter oder es ist, ja, ich habe ja auch noch einen Job und so. Ich habe wirklich immer das noch so weggeschoben, ja. Aber da habe ich schon, da hat es mir dann gedämmert, jetzt muss ich wirklich was machen.
Ja. Ich glaube, ein Großteil des Stresses, der rührt auch daher, dass wir Mütter uns wirklich permanent zerrissen fühlen. Ne? Also zwischen Kindern, Partnerschaft und Arbeit. Aber auch so die eigene Erwartungshaltung und die gesellschaftlichen Bilder, denen wir entsprechen wollen. Woher glaubt ihr, kommt denn das?
Ja. Also ich glaube, das hat mehrere Ebenen oder mehrere Gründe. Und zwei ganz wichtige davon sind zum einen so eine Generationensache oder so eine gesellschaftliche Sache, dass wir als Frauen und Mütter so eine der ersten Generationen sind, die irgendwo auch die Wahl haben, beziehungsweise alles machen können und vielleicht auch die Erwartung da ist, dass wir alles machen. Also das heißt, wir sind ja ich sag's jetzt mal so extrem, ne? Wir sind die liebevollen, bindungsorientierten Mütter. Wir sind dann noch ehrgeizige Arbeitnehmerinnen, die Karriere machen. Wir sind die sexy Ehefrau, die, weiß ich nicht, ihr Mann jeden Abend auch noch das Essen macht und was weiß ich was macht. Und wir haben so viele Rollen, die da auf uns einströmen und sind, glaube ich, eine Generation, die erstmal wieder lernen darf, da so eine Balance hinzukriegen. Also das mal so auf einer übergeordneten Ebene, glaube ich, kann das ein Grund sein. Und wir haben auch wieder in unserer Generation enorm viele Möglichkeiten, uns zu vergleichen.
Ja.
Und zwar vor allem aufgrund von Social Media. Also man braucht ja nur mal auf, weiß ich nicht, Instagram, YouTube, wo auch immer hinzugehen. Und überall sieht man so diese vermeintlich perfekten Mütter, die alles super im Griff haben, die das alles hinkriegen, wo auch noch alle irgendwie in hellbeigen Kleidung über die Sommerwiese hüpfen, so ungefähr. Und da können wir uns natürlich enorm vergleichen, was wieder einen enormen Druck ausübt und wir uns dann fragen, so wie ich das jetzt vorhin geschrieben habe, in meiner Scham auch, warum schaffe ich das denn nicht? Warum sitze ich jetzt hier und merke, boah, das für mich funktioniert es aber gerade nicht mehr und ich kann nicht mehr.
Das stimmt. Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, in euren Jobs hattet ihr früher immer das Gefühl, alles im Griff zu haben. Und ich stelle bei mir fest, dass ich selbst auch total das Bedürfnis habe und ganz viel Stress ausgelöst wird, allein durch die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, das eben nicht alles im Griff zu haben. Ne? Woher kommt denn das eigentlich? Also warum fällt es uns so super schwer, Dinge auch mal einfach schleifen zu lassen oder Hilfe anzunehmen oder wirklich einfach mal zu sagen, ich kann gerade nicht. Also wo ist das Problem dabei? Mir geht es ganz genau wie dir. Woran liegt's?
Ja, also ich denke, oder jetzt mal Gegenfrage, was ist denn früher passiert, wenn du gescheitert bist, wenn du eine schlechte Note hattest? Es kommt natürlich drauf an, es gibt natürlich auch immer wieder einzelne Frauen oder Männer, die ich treffe, die sagen, ich hatte Eltern, die waren bei mir und sind zu mir gestanden. Aber ich glaube, der Großteil der Mütter, wir reden ja von den Müttern, ja, ist wirklich mit leistungsorientierten Vorbildern und Werten aufgewachsen.
Ja, das stimmt schon.
Also diese Sozialisation, die Leistungsorientierung, dieses, komm, jetzt mach nochmal hier und du hast dich nicht genug angestrengt. Es ging auch ganz viel um Schuld. Ja? Es ging um, was hättest du denn? Schau mal, ich hab dir doch gesagt. Ja. Warum hast du nicht? Es ging nicht darum, wie geht's dir? Was brauchst du? Das, was wir ja jetzt alle lernen wollen, diese ganze bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung, das ist einfach so schwer für viele, auch aus diesem Grund, weil wir anders sozialisiert sind. Und wir sind so aufgewachsen und Muster haben sich so tief eingeschliffen, dass es so schwer ist, da rauszukommen. Und noch was, wir fragen immer unsere Teilnehmerinnen, wenn sie das Glückseiten-Programm starten, wer von euch hatte eine Mutter, einen Vater, ein Rollenvorbild, das sich um sich gekümmert hat, das Selbstfürsorge, das sich zurückgezogen hat, das Yoga, meditiert, was auch immer. Das,
ja, spannend.
Das sich um sich... Rate mal, wie viel sich da melden.
Ah, ich fürchte, die Quote wird einstellig sein, wenn überhaupt.
Immer mal wieder eine, aber wirklich flächendeckend.
Puh. Ihr sprecht jetzt ganz oft davon, dass Mütter wieder in ihre Kraft kommen sollen. Das klingt total schön, aber auch so ein bisschen abstrakt. Was bedeutet das dann für euch ganz konkret im Alltag?
Mhm. Also wir haben einmal für uns und auch für jetzt inzwischen hunderte andere Mütter so festgestellt, wir können so viele Bücher lesen und so viele Podcasts hören und so viele Methoden lernen, wie wir wollen. Wenn quasi unser internes Energiefass, unser eigener Akku nicht aufgeladen ist, dann wird das nicht fruchten. Also es braucht so eine gewisse Grundlage, wie bei so einer Blume, kann man sich das vorstellen, die Erde oder das, was die Nährstoffe aus der Erde, wir brauchen ein Stück weit der Energie, um überhaupt mit diesen ganzen Dingen, die wir uns so reinfließen lassen, durch Bücher, Podcasts etc., auch arbeiten zu können und davon was umsetzen zu können. Und das ist so dieses, was wir damit meinen, diese Kraft wiederfinden, diese Energie wiederfinden. Weil wir laden ja Also so das typische Beispiel, unser Handy, da laden wir permanent den Akku auf, unser Auto tanken wir regelmäßig und bei uns selber vergessen wir es, glaube ich, recht gerne immer mal wieder, dass wir in unserem stressigen Alltag als Mütter mit vielen Aufgaben, mit viel Verantwortung ganz, ganz, ganz lebenswichtig sogar Pausen brauchen. Und das ist für uns so die Grundlage von allem. Und das Können, das muss nicht heißen, dass eine Mutter sich jetzt jeden Morgen in ihrer Morgenroutine eine halbe Stunde hinsetzt und meditiert, weil das ist unrealistisch. Das wissen wir alle als Mutter. Das wird nicht funktionieren. Das funktioniert dann mal einen Tag und dann ist ein Kind krank und dann ist schon wieder vorbei. Sondern das bedeutet, und darum geht es auch Glücksheld im Programm ganz, ganz viel, so kleine Schritte zu machen, Baby-Steps zu machen, sich Mikropausen zum Beispiel in den Alltag einzubauen. Vielleicht erzähle ich das mal kurz mit dem Wasserkocher. Das ist sowas ganz Konkretes. Wir sagen immer so die Wasserkocheratmung. Vielleicht an dich die Frage, Danielle, was machst denn du, wenn du dir ein Wasser aufsetzt und das anfängt zu kochen in deinem Wasserkocher in diesen Minuten?
Wahrscheinlich die Altlasten schnell auf die Toilette bringen. Das ist genau gerade Zeit, um einen Toilettengang zu erledigen.
Ja, das ist interessant, weil die meisten sagen dann so, ich fange dann an, die Spülmaschine einzuräumen oder auszuräumen. Ich fange an, irgendwie in der Küche ein bisschen rumzuwischen. Ich räume noch schnell die Sachen, was weiß ich, vom Frühstück weg oder was auch immer.
Ja, erkenne ich mich aber auch wieder.
Genau, und oft ist es eben nicht das, was wir dann empfehlen, nämlich zum Beispiel diese Minute oder 1,5 Minuten oder was das ist, zu nutzen und zu sagen, ich nehme diese Zeit ganz bewusst und schaue mal zum Beispiel aus dem Fenster und atme einfach mal tief und mach sonst nichts, nichts. Einfach nur mal da sein und mal spüren, okay, wie geht's mir denn eigentlich gerade so? Mhm. Und das kann auch sein, wenn du deinen Kaffee machst oder während dein Laptop hochfährt. Also es gibt so diese kleinen Momente und es muss, wie gesagt, nichts Riesiges sein im Alltag. Und da wieder dahin zu finden, sich dann auch zu erlauben, da mal zu sagen, so, ich stehe jetzt einfach mal hier rum und schaue aus dem Fenster. Ja. Damit ist schon viel gewonnen.
Mhm. Also wir nennen das auch blinde Zeiten. Die wir gar nicht mehr wahrnehmen als Pausen.
Ja. Gab es denn noch so andere Sachen, die euch persönlich damals in diesen akuten Situationen geholfen haben, wieder zu euch selbst zu finden?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so einfach nur, sag ich mal, wieder aufzutanken. Also das ist die Grundlage, wie Katja sagt, ja. Aber was dann, als wir das beide wieder konnten, Katja hat ihr Sabbatical genommen, nochmal eine Elternzeit und ist dann viel im Wald rumgelaufen und hat zu sich gefunden. Und ich habe ganz viel gekocht damals. Und für mich so dieses, wenn es ging mit den Kindern, so meine Zeiten da genommen, um so ganz achtsam Gemüse zu schneiden und rauszuschauen und wieder die Vögel zwitschern zu hören. Das ist so die Grundlage, wieder anzukommen. Erstmal bei sich zu erkennen in dem Raum, in dem man ist. Mhm. Ja. Und dann, was ganz, ganz wichtig war für mich und für Kathi, glaube ich, auch, ist dieses Verstehen. Warum reagiere ich denn so, wie ich reagiere? Warum pumpe ich mein Kind in der Situation X an? Was geht da in mir vor? Aber das kann ich, wie gesagt, erst, wenn ich aufgetankt habe. Mhm. Und dann gibt es noch wir sind ja auf 3 Ebenen mit der Glücksheldin Methode unterwegs, warum wir auch krankenkassenzertifiziert arbeiten dürfen. Weil es eben nicht eindimensional ist. Wir können nicht auf einer Ebene mit einem heißen Bad unseren Stress wegmachen. Es geht nicht. Und darum arbeiten wir auf diesen 3 Ebenen. Und das ist zum einen eben zu verstehen, in welchen Mustern bin ich denn unterwegs. Und vor allem, ich kann bewusst entscheiden. Ich bin hier nicht das Opfer. Ja. Das ist ja auch wieder ein ganz wichtiger Schlüssel aus der Resilienz, unsere Kernmethodik praktisch, mit der wir arbeiten, die Resilienzschatzkiste, zu erkennen, ich bin Gestalterin. Ich kann das hier bestimmen, ich kann gestalten. Und wenn es auch nur meine Gedanken sind. Und das andere ist dann auch ganz, ganz wichtig, neben diesem wieder bei sich ankommen, neben diesem körperlichen zur Ruhe kommen, Wasserkocheratmung, neben dieser zweiten Ebene, ist dieses im Alltag umzustrukturieren, auf der organisatorischen Ebene sagen wir so, umzustrukturieren, was kann ich denn auch mal weglassen? Wer kann mir helfen, das zu tun? Ja, und da eben wieder Entlastung reinzubringen. Nicht immer, wie viele Mütter das machen und wie ich es früher auch gemacht habe, ach, neuer Sportkurs für mein Kind, der will eh Tennis lernen, da melde ich ihn sofort an, ohne nachzudenken, dass ich dann am Donnerstag 3 Kinder hin und her fahren muss. Nein, zu sagen, okay, wie funktioniert das denn? Wo ist dann meine Pufferzeit, in der ich zur Ruhe kommen kann, mit den Kindern ja auch? Also auch wieder Entlastung in den Alltag zu bringen.
Aber ich glaube, das ist ein relativ langer Prozess, oder? Also jetzt sind unsere Kinder wahrscheinlich alle schon ein bisschen älter. Das heißt, wir können natürlich halbweise zurückblicken. Mich würde mal interessieren, hat sich euer Blick so auf die Mutterschaft im Laufe der letzten Jahre verändert? Also habt ihr früher vielleicht selbst was geglaubt, was ihr heute total anders seht? Also, dass Kinder unbedingt Tennis lernen sollten und wie sie schnell dahin fahren sollten, vermutlich. Aber gibt es noch andere Sachen?
Ja, also davon sage ich mal, Kathi, weil also ich dachte wirklich, ich bin die Megamom. Also ich dachte wirklich, ich habe ja Erziehungswissenschaften und Psychologie und Kinder- und Jugendpsychiatrie studiert.
Okay. Ja,
und war da völlig
aber besonders
ja,
so.
Ich kann, wenn ich das nicht kann, wer sonst? Yeah. Und dann hatte ich meine 2 Mädels, habe ich ja vorhin schon erzählt, da lief das auch so super. Und dann dachte ich, das ist auf mich zurückzuführen. Ich mache es einfach super. Und das hat mich ja in meinem Perfektionismus noch mal mehr angetrieben, auch muss man sagen. Und als ich dann mein drittes Kind bekommen habe, da war bei mir mein persönlicher Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, nee, das liegt nicht an mir. Ich habe einfach Glück gehabt.
Glück gehabt, ja.
Es ist einfach so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ich dachte, also das war das, was ich früher gedacht habe. Ich kann das alles bestimmen als Mutter, wie es läuft, wie die Kinder so machen, was die tun und so. Und jetzt habe ich sehr viel losgelassen, denn ich weiß, ich kann ganz wenig beeinflussen, außer mich und meine Gedanken und das, was ich tue.
Da schließe ich nochmal gerade was einen Satz an. Das fand ich jetzt auch nochmal so wichtig, was du gerade gesagt hast, bei mir ansetzen. Das ist das, was ich auch gelernt habe. Ich kann Erziehungsratgeber noch und nöcher lesen und irgendwelche fancy Sachen in der Erziehung umsetzen, aber am Ende geht es halt darum, dass ich in meiner Grundlage, in meiner Energie, wie vorhin schon gesagt, dass es mir gut geht und ich eine gute Basis habe, aus der ich auch Mutter sein kann. Also wenn, das kennt ja jeder, glaube ich, von uns, wenn ich schon gestresst irgendwie in den Tag starte und irgendwie wie so ein Eichhörnchen von A nach B renne und dann wird das auch nicht gut laufen unbedingt mit den Kindern. Also dieses bei sich selbst ansetzen, das ist das, was ich in meinem halbweisen Zustand, fand ich so nett, wie du es gesagt hast, jetzt gelernt habe.
Ja, absolut.
Ja.
Jetzt spielen in Familien ja auch häufig Väter eine Rolle, ne? Oder Co-Eltern. Wie erlebt ihr denn deren Rolle so innerhalb dieses Spannungsfeldes? Also gibt es da mittlerweile eine echte Veränderung oder liegt immer noch viel zu viel Verantwortung auf den Schultern der Mütter?
Ich sag's mal ganz kurz, es liegt noch viel zu viel bei den Müttern. Ist unser ganz klarer Eindruck. Jetzt haben wir natürlich in unserem Programm auch eben die Mütter, klar. Also dadurch haben wir wahrscheinlich auch so einen gewissen Tunnelblick, das muss man schon auch sagen.
Ja.
Allerdings kriegen wir dadurch eben aus vielen, vielen, vielen ganz normalen Familien Einblick in den Alltag und es liegt einfach immer noch wahnsinnig, wahnsinnig viel Verantwortung und Last bei den Müttern. Ja.
Und wir wurden ja auch schon kritisiert dafür, dass wir das nicht für Väter machen. Und das stimmt auch nicht ganz. Wir haben es auch schon jahrelang für Väter gemacht. Weißt du noch, wir haben Resilienzkurse für Väter genauso angeboten früher und haben einfach gemerkt, es gibt die Väter, die sich interessieren für diese paritätische Aufteilung und die das machen. Und es gibt nicht die bösen Väter, die es nicht checken. Das gibt es einfach nicht. Sondern es ist ganz eingefahren in diesen Rollenbildern. Und wir haben... Also ich würde da nie, und es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, die Schuld den Vätern geben.
Nee.
Sondern wirklich nochmal hinschauen auch, es ist immer ein System in der Familie da. Und ich habe mich zum Beispiel früher so verhalten, mein Mann konnte gar nicht Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, es ist im Kommen und wir unterstützen ganz viel dabei, dass auch dass die Partner, egal ob Vater, Mutter, 2 Mütter, wobei... da haben wir nicht so viel Erfahrung, muss man ehrlich sagen, aber dass wirklich die klassische Väter- und Mutterrolle mehr zusammenwächst und sich mehr unterstützt. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass sie gegenseitig sich unterstützen.
Ja, für das psychische Wohlbefinden spielen ja auch Freundschaften eine ganz große Rolle, ne? Ich merke, ihr seid euch wirklich sehr, sehr verbunden. Also ihr seid Freundinnen, Mütter, Geschäftspartnerin. Wie wichtig ist denn Freundschaft für euch, gerade als Mütter?
Ja, also ich sage schon immer im Scherze, wir sind wie so ein Ehepaar eigentlich. Also ich sehe die Olivia teilweise mehr als meinen Mann.
Ja, ist so, glaube ich.
Also es ist tatsächlich so. Also ja, es ist, ich kann jetzt nur für mich sprechen, für mich enorm wichtig. Und ich bin auch unheimlich froh, dass ich mit dir, Olivia, genau dieses Business auch mache. kleine Liebeserklärung am Rande. Ja, und ich glaube, dass es auch deswegen so gut funktioniert, weil unsere erste Priorität auch als Unternehmerinnen tatsächlich, das haben wir uns wirklich auf die Fahnen geschrieben, ist, dass es uns beiden gut geht und dass wir auch sehr, sehr gut aufeinander achten. Und wenn eine merkt, dass irgendwas nicht passt bei der anderen, dass wir das auch ansprechen können. Inzwischen, ich habe ja gesagt, am Anfang war das so schambesetzt bei mir, inzwischen nicht mehr.
Nee, gar nicht.
Inzwischen sag ich das alles.
Ja.
Und Olivia genauso. Und dass wir immer als oberste Priorität nehmen, okay, dir geht's nicht gut, was können wir machen? Wie kann ich dich entlasten? Welche Termine können wir eventuell absagen? Ja. Was können wir so verändern, dass wir wieder in unserer Energie sein können?
Ja.
Weil es bringt alles nichts, wenn wir uns hier gegenseitig irgendwie ins Burnout wieder treiben oder was auch immer.
Ja, total.
Also ja, und ich glaube, das spüren tatsächlich auch unsere Teilnehmerinnen in unserem Programm. Es unterscheidet uns vielleicht auch von anderen, weil wir eben keine, wir sagen immer so schön, keine goldenen Kühe sind, bei denen alles supi-dupi immer zu 100% läuft, sondern wir sind Mütter, wir sind Frauen, wir sind authentisch. Auch bei uns gibt es mal Probleme, Krankheiten, Geschrei im Hintergrund. Und dadurch ist es eben auch echt.
Ja, das klingt auch total wertvoll.
Also ich arbeite genauso gern mit dir zusammen, Kathi, und was ich so schätze, ist unsere radikale Offenheit. Also es klingt so radikal, aber wir sind mega offen. Und auch mit unseren Teilnehmerinnen, die spüren, dass sie sein dürfen und dass sie sagen dürfen, was sie bewegt. Mhm. Wirklich. Und diese radikale Akzeptanz, dieses, wir nehmen den anderen so, wie er ist.
Das klingt total schön. Gab es noch andere Menschen, die euch in dieser schwierigen Phase besonders gut getan haben? Oder gab es auch solche, die es irgendwie schwerer gemacht haben, weil sie so Erwartungen oder Urteile mitgebracht haben, die für euch schwierig auszuhalten waren?
Mhm. Ja, also bei mir gab es definitiv, ich muss echt überlegen, wer mir noch gut getan hat, weil das waren nicht so viele Menschen. Ich hatte damals einen Heilpraktiker, weil ich auch keinen Arzt gefunden habe, der mit mir diesen alternativen Weg gehen wollte mit meiner Schilddrüse. Ich wollte ja wegkommen von den Medikamenten. Und es gab dann halt noch eine Freundin aus Hamburg. Aber es gab auch wirklich Menschen, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Wie zum Beispiel mein Chef damals, der mir ständig nur gesagt hat, was ich alles nicht mehr schaffen kann als Mutter. Also, und mich auch da nicht geschätzt hat oder anerkannt hat. Also das war wirklich für mich auch eine ganz schlimme Zeit in meiner Angestellten-Tätigkeit. Ja.
Also ich kann sagen, so in meiner schlimmsten Zeit damals in diesem Burnout, es gab tatsächlich umgekehrt wenig Menschen in der akuten Zeit, die mir Schlechtes wollten, interessanterweise. Dadurch, dass ich dann zum Beispiel auch meinem Chef gegenüber damals sehr, sehr offen dann war. Also ich hatte mich wirklich entschieden, da auch sehr offen zu sein und wirklich zu sagen, wie es mir geht und was los ist und das nicht irgendwie zu vertuschen. Weil ich eben auch aus dieser Scham irgendwie raus wollte, sind die Leute erstaunlich gut damit umgegangen und haben erstaunlich verständnisvoll auch reagiert. Und es gab wirklich einige Menschen damals, die mir wahnsinnig geholfen haben. Und auch eine gute Freundin, mit der ich dann sehr viel im Wald rumgelaufen bin, die sich ganz viel Zeit genommen hat, um mit mir im Wald rumzulaufen und sich einfach meine Gedankenergüsse anzuhören, wo ich ihr auch heute noch dankbar bin und einfach da war. Ich glaube, das war so, dass es gab einfach einige Menschen, die einfach gesagt haben, ich bin da, ist alles okay, nimm dir deine Zeit und ja.
Ja, das spricht ja eigentlich dafür, dass wir relativ offen mit dem Thema umgehen könnten und sollten. Aber warum ist das eigentlich für uns so schwierig, überhaupt über Erschöpfung oder Überforderung zu sprechen? Ihr habt es anfangs schon gesagt, irgendwie ist das immer gleich mit dem Gefühl verbunden, man sei vielleicht keine gute Mutter, man habe das nicht im Griff oder man sei vielleicht nicht belastbar. Warum fällt uns das so schwer?
Ich glaube, das hat zum einen viel mit dieser Leistungsorientierung zu tun, in der wir ja auch vielfach aufgewachsen sind. Und zum anderen wird aus meiner Sicht ziemlich viel Druck aufgebaut über diese ganzen Erziehungsmethoden, die wir ja heute leben sollen. Die zum Beispiel die bindungsorientierte Erziehung, da wird, das war ein Fachbereich in meinem Studium, sehr viel missverstanden oder fehlinterpretiert. Und unter anderem, und wir wissen ja wenig über die Bindung, also wenn wir nochmal wirklich schauen, was wissen wir aus der Forschung, wissen wir wenig, weil die ganzen Studien teilweise von Mary Ainsworth und John Bowlby alle mit Müttern gemacht wurden. Da war kein anderer. Und Mütter sind halt nicht die einzigen Bezugspersonen, aber so scheint es. Und wenn du dann, wenn du hörst oder in der Community, auf Instagram überall gesagt wird, die Mutter ist wichtig, die Mutter entscheidet, ob das Kind, ich sag's mal ganz flapsig, gestört oder nicht gestört, gesund oder Bindung unsicher gebunden oder sicher gebunden, das macht so einen Druck, dass ich jetzt beeinflusse, was aus meinem Kind wird, was ja nicht so ist, aber dieser Druck ist da. Und wenn ich dann als Mutter in eine Erschöpfung gehe, oh Gott, was ist das für ein Druck, dass ich es versaue mit meinem Kind? Da hängt nicht nur mein Fehler, meine Scham, meine Schuld dran, sondern auch, dass ich hier meine Kinder noch, da kriege ich gleich Herzklopfen, dass ich meine Kinder schädige. Und das will natürlich keiner haben.
Klar. Ja. Und ja, vielleicht noch ergänzend dazu, die ersten Treffen mit den Frauen, die bei uns ins Programm kommen, bestehen ganz, ganz viel daraus, erstmal ein Stück weit zu normalisieren, also mitzukriegen, den anderen geht's auch so. Ich bin nicht der einzige Alien hier auf der Welt, der es irgendwie vermeintlich nicht hinkriegt. Also ich mache es jetzt gerade wirklich in Anführungszeichen. Und zum anderen, sich in dieser Gemeinschaft auch mal entspannen zu können und zu sagen, bin ich doch gar nicht irgendwie unfähig und vielleicht bin ich doch keine schlechte Mutter. Viele Sachen mache ich ja vielleicht doch eigentlich ganz gut. Und ich habe mein Kind, so wie Olivia gerade gesagt hat, ich habe mein Kind vielleicht doch gar nicht geschädigt bisher. Ja. Und da erstmal so diesen Druck und das Ganze rauszunehmen. Mhm. Ja.
Ja. Wie steht ihr denn eigentlich zu dem Wort Selbstfürsorge? Das ist ja heutzutage in aller Munde und manche reagieren da schon sehr, sehr allergisch drauf. Was ist das für euch?
Also auf jeden Fall geht es darum, wie wir diese Selbstfürsorge mit Leben füllen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn es natürlich ein Buzzword bleibt und wir sagen, ich mache jetzt mal Selbstfürsorgeabend und lege mich mal eine halbe Stunde in die Badewanne und dann funktioniere ich wieder auf 180 genauso weiter wie vorher, wird es schwierig. Ich glaube, Selbstfürsorge ist wirklich fast ein lebenslanger Prozess, den wir jeden Tag wieder aufgefordert sind zu leben, eben durch genau solche Dinge überhaupt mal wahrzunehmen. Mhm. Was brauche ich denn gerade? Das ist auch so eine schöne Frage, die man sich immer mal wieder innehalten, zum Beispiel am Wasserkocher, stellen kann. Okay, wie geht's mir gerade? Was brauche ich denn gerade? Wie könnte ich so einen Mini-Schritt dahin machen in Richtung meines Bedürfnisses? Und dieses Tägliche und immer wieder und dieses Konsistente, das ist das, glaube ich, was dann Selbstfürsorge ausmacht.
Wenn ihr jetzt einen Wunsch frei hättet, um das Leben von Müttern sofort besser machen zu können, was würdet ihr euch denn wünschen? Oder was würdet ihr vielleicht sofort abschaffen wollen?
Ich würde sofort das People-Pleasing abschaffen wollen.
Darüber haben wir auch eine tolle Podcast-Folge gemacht übrigens.
Cool.
Ja, wir machen dazu auch ganz viel im Glückshelden-Programm. Ganze Live-Treffen füllen wir mit dem Thema, wie kann ich da rauskommen, ganz konkret. Wie kann ich Grenzen setzen? Was brauche ich? Warum möchte ich es allen Rechten machen? Warum möchte ich gefallen? Ich meine, dahinter steckt natürlich auch was, das wissen wir auch, das Zugehörigkeitsbedürfnis. Aber wenn ich mir echt einen Wunsch erfüllen dürfte, dann wäre es, dass die Mütter mehr zu sich und ihrer Familie stehen, mehr Nein sagen, wohlwollend und wertschätzend. Nicht aggressiv, aber zu wissen, mir ist wichtig, dass wir in der Familie entspannen können zum Beispiel. Und darum sage ich jetzt Nein zu der Aktivität XY oder. Ja, und da steckt ja auch ein Riesendruck dahinter, ja. Warum Mütter da immer Ja sagen oder sich plötzlich, das ist ja auch spannend, in Themen, in Situationen wiederfinden, in denen sie nie sein wollten. Und plötzlich irgendwie einen Kuchen backen und sich fragen, warum mache ich das eigentlich? Oder ihr Kind plötzlich wieder dahin fahren, weil das Kind wollte das einfach, ja. Und da sich klar zu werden, was brauche ich, was brauchen meine Kinder, dass es uns gut geht. Diese Frage stellt sich gar nicht und ich würde mir wünschen, dass das andere wegfällt und diese Frage viel mehr in den Raum kommt.
Ja, das finde ich auch. Was wollt ihr denn eigentlich euren Kindern mitgeben, wenn es um den Umgang mit Stress, Überforderung oder den eigenen Grenzen geht?
Also wir glauben ganz, ganz stark an Vorleben, also dass wir unseren Kindern ganz, ganz viel vorleben können, was sie dann ja wie automatisch sich abkupfern und abschauen. Und das ist genau dieser Umgang mit sich selbst, also sich eben zu fragen, was brauche ich denn jetzt gerade, was möchte ich denn jetzt gerade, brauche ich vielleicht gerade Ruhe, weil ich irgendwie einen stressigen Schultag jetzt im Fall von meinen Kindern hatte, was tut mir denn jetzt gut? Muss ich jetzt irgendwie noch mich mit der x-ten Freundin treffen als Beispiel? Oder tut es mir vielleicht besser, jetzt mich in mein Zimmer zu setzen, was zu lesen oder was zu basteln? Meine Tochter entspannt zum Beispiel total beim Basteln. Und dann ist es gut. Und das so mitzukriegen, also das ist so mein Ziel, ihr das zum einen vorzuleben, indem ich eben selber sage, du, ich bin jetzt gerade irgendwie total müde, weil ich hatte einen schwierigen Tag und ich will mich jetzt mal hinlegen, ich brauche jetzt mal meine Ruhe. Und dann zu beobachten, wie sie das dann auch macht, das finde ich eigentlich so den größten Erfolg. Ja.
Ja. Oder das würde ich noch gerne hinzufügen mit dem Notenthema und Hausaufgabenthema. Das ist ja auch ein Riesenthema immer bei uns, bei unseren Teilnehmerinnen. Oder das heißt Riesenthema. Wir gehen gar nicht so inhaltlich daran, aber wir merken, dass viele da noch eben durch Fragen wie, was hast du für eine Note oder wie, was haben die anderen für Noten, da gehen wir genau in diesen Vergleich rein und in die Leistungsorientierung. Und das ist mir zum Beispiel als Mama ganz wichtig, dass ich das nicht mache und lieber meine Tochter oder meinen Sohn frage, wie ging es dir da in der Prüfung oder wie geht es dir mit der Note? Kann ich dich unterstützen? Was brauchst du?
Ja, das finde ich total gut. Und das machen wir auch. Das ist bei uns im Alltag. Haben wir versucht, dass die Schule einen möglichst geringen Platz einnimmt. Und das steigert das Wohlbefinden enorm und senkt den Stressfaktor auch echt akut.
Total,
ja.
Jetzt gibt es ganz viele, die vielleicht gerade zuhören und sich aktuell ganz müde, überfordert oder einfach leer fühlen. Was würdet ihr denn diesen Müttern jetzt am liebsten sagen?
Also ich will auch aus meiner Erfahrung, weil es mir wirklich auch so ging, dass ich mich so gefühlt habe, wirklich auch sagen, du bist damit nicht allein, definitiv nicht. Und du brauchst das auch nicht alles alleine schaffen. Also du darfst dir Unterstützung holen, du darfst darüber sprechen, wie es dir geht. Du wirst erstaunt sein wahrscheinlich, wie viel anderen es auch noch so geht. Und hol dir wirklich die Unterstützung, die du brauchst. Und das darfst du machen und das ist kein Versagen oder kein Misserfolg, sondern im Gegenteil, das beweist große Stärke, dass du dich selber damit stärkst.
Und ich möchte noch hinzufügen, du bist gut so, wie du bist, mit all deinen Fehlern und all dem, was du tust. Du bist die beste Mutter für deine Kinder und du tust immer dein Bestmögliches.
Was für wunderbare Schlussworte. Liebe Kati, liebe Olivia, ganz, ganz lieben Dank für eure Offenheit, eure Klarheit und diesen wunderbar warmen Blick auf das Muttersein.
Vielen Dank dir, Danielle, für die tollen Fragen.
Schön war's.
Ja, wenn ihr mehr über das Glücksheldenprogramm erfahren wollt, dann hört mal in den gleichnamigen Podcast rein oder schaut auf der Webseite vorbei. Die Links, die findet ihr natürlich wie gewohnt im Blog und in den Shownotes. Und an alle Mamas, die sich gerade zerrissen, müde oder einfach nur überfordert fühlen, ihr habt es gehört, ihr seid nicht allein und ihr müsst es nicht alles schaffen, um genug zu sein. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche auch wieder Zeit findet, vielleicht ein bisschen bei uns reinzuhören. Kann ja auch Selbstfürsorge sein. Wenn ihr jetzt gerade Lust habt, noch ein paar zu unserem heutigen Thema passende Folgen zu hören, dann habe ich noch ein paar Empfehlungen für euch. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der wirklich tollen Folge 89, in der wir mit Michelle Liussi und Katharina Spangler über erschöpfte Eltern sprachen und darüber, was ihnen hilft und wie wir der Erschöpfung vorbeugen können. Und mit den beiden sprachen wir auch in Folge 113 und da ging es darum, wie wir mit Schuldgefühlen und unserem schlechten Gewissen umgehen können. Und People-Pleasing, auch ein ganz großes Thema, haben die beiden gerade erwähnt. Da ist relativ frisch Folge 182 erschienen, in der es genau darum geht. Ja, mehr Folgen findet ihr natürlich auch wieder in unserem Podcast-Archiv. Wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Für heute sage ich auf jeden Fall erst einmal Tschüss und macht's gut. Ciao.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.